BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist der Julius Eid. Ich bin wie immer hier und wie immer auch hier ist Christoph Albers. Hallo Christoph.
Moin Julius, schön, dass wir beide hier sind. Ich finde, Frustbewältigung macht zusammen ein bisschen mehr Spaß und leider ist es ja mittlerweile so eine Art Ritual geworden für uns, dass wir uns nach sehr schlechten Spielen am Wochenende zusammensetzen und das Ganze nochmal Revue passieren lassen, als wäre es nicht schon schmerzhaft genug gewesen.
Ja, was das für ein Zeitaufwand ist, diesen Podcast regelmäßig zweimal die Woche zu machen und so, das ist ja die eine Sache. Aber was das mittlerweile auch nervlich mit mir macht, dass wir uns jetzt immer wieder mit diesem Verein beschäftigen, das zerrt schon an mir, muss ich sagen. Und da hilft es natürlich, wenn man da jemanden hat, mit dem man mitleiden kann. Und wenn dann auch man merkt, dass andere Leute das auch so sehen oder zumindest sich das auch gerne anhören, dann ist das natürlich zumindest der Ansporn, das hinter sich zu bringen. Ich muss tatsächlich sagen, man kennt ja meine mittlerweile schon legendären euphorischen Anmoderationen, die sind heute dann auch echt aufgebraucht, weil dieses Spiel, ja, wenn wir jetzt gleich taktisch drüber reden werden, das mal analysieren werden, so wie wir es immer tun, also das vergangene Spiel, das 3:3 gegen Paderborn am Freitag, dann werden wir darauf kommen, dass wir viele Sachen besprechen, wo man sagt, gut, das war eigentlich nicht schlecht gemacht, gut, da kann man dem und dem nicht den größten Vorwurf machen, aber man muss da auch mal gucken, dass man über diese taktische Ebene hinauskommt und das zumindest auch mal am Anfang an festlegt, dass dass drei Gegentore in einer Halbzeit zu Hause gegen Paderborn nicht akzeptabel ist und dass ein Unentschieden nach der Länderspielpause, nach den Ansagen, die man getroffen hat, auch in keinster Weise von irgendeinem Beteiligten akzeptabel ist.
Nee, ich glaube, das steht in dem Sinne auch völlig außer Frage. Irgendwie, man muss es ja auch dann mal in erster Linie emotional einordnen und also zur Erklärung, ich habe das Spiel auch wieder nicht live sehen können. Ich habe selbst Fußball gespielt und irgendwie, wir hatten den Abpfiff, haben gewonnen. Ich war ganz gut drauf so und dachte so, ja, okay, mal gucken, fragst gleich mal jemanden, wie steht's bei Dortmund? Da sagt mir einer, ja, 0-3. Ich so, ach, ja, so lustig ist es gar nicht. So, und jetzt sag mal, wie es steht. Ja, 3-0, zeigt mir sein Handy und ich denke, puh, das kann ja lustig werden. Und irgendwie, also für mich war es eine Form von Fassungslosigkeit, dass das in so einem Spiel passiert, weil ich war im Vorfeld so sicher, dass dieses Spiel zumindest ergebnistechnisch ein bisschen besser wird und dass das zumindest für den kommenden Block jetzt hilfreich ist. Aber das habe ich nicht erwartet.
Nee, da haben wir uns ja im letzten Podcast auch durchaus aus dem Fenster gelehnt in der Analyse und mal gesagt, dass wir da mit einem deutlicheren Sieg rechnen und dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, dass es anders kommt. Und die Fassungslosigkeit, ich habe es live gesehen, die kann ich nur nochmal unterstreichen dabei. Und in der Halbzeit war es für mich auch einfach gelaufen. Also ich sah auch ein 5-3 am Ende, hätte mir an dem Abend keine viel bessere Laune verschafft. Im Nachgang würde man es wahrscheinlich noch anders bewerten und wäre nicht so bedient wie bei einem Unentschieden. Im Nachgang hätte man es wahrscheinlich noch schlimmer bewertet, wenn man in der 93., 94. nicht noch das 3-3 macht. Aber wenn man das alles jetzt so zusammenfasst, muss ich sagen, in dem Moment und als Fan war das nicht zu begreifen, was da passiert ist. Und ja, unsere Aufgabe hier ist es dann ja irgendwie, das doch auf Sachen runterzubrechen, die begreiflich sind. Und das können wir ja erstmal in der Spielbetrachtung machen. Danach haben wir natürlich auch ein paar Aussagen, die nach dem Spiel von Spielern und Manager getroffen wurden. Und dann gucken wir natürlich auch nochmal über diese Ebene hinaus. Aber im Endeffekt bleibt uns jetzt erstmal nicht viel, als zu sagen, wir machen das, was wir immer machen. Wir machen das, was wir hoffentlich ganz gut können. Und wir gucken jetzt mal ins Spiel rein.
Ja, ich würde sagen, fangen wir auch gleich mal bei der Aufstellung an. Üblicherweise wieder das 4-2-3-1 von Lucien Favre aufgeboten, allerdings mit ein paar Veränderungen. Also wie gesagt, im Tor natürlich Roman Bürki, Viererkette Piszczek, Weigl, Hummels und Schulz. Gerade die Nominierung von Weigl war natürlich ein Thema. Favre hat sich davon sicherlich versprochen, mehr Ballsicherheit und ein besseres Passspiel im Spielaufbau. Das, um das schon mal vorwegzunehmen, hat eigentlich auch zumindest auf der Ebene ganz gut funktioniert. Weigel sehr gute Passquote, auch insgesamt gute, intelligente Bälle gespielt. Also nach vorne durchaus aufgegangen, nach hinten auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da werden wir auch noch auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, bei den Gegentoren spätestens. Auf der linken Seite Nico Schulz wird sicherlich auch nochmal ein Punkt sein, der da angesprochen werden muss. Auf der Doppel-6 Moda Hut, das war, finde ich, relativ verwunderlich, damit habe ich nicht zwingend gerechnet, war aber auch dem geschuldet, eben, dass Weigel in der Innenverteidigung gespielt hat und Delaney nicht fit ist, damit blieb im Grunde nur Dahut als nomineller Achter noch oder nomineller Sechser, neben Axel Witzel und davor Sancho, Reus und Guerrero und vorne Alcázar. Und vor allem die Nominierung von Guerrero ist natürlich ein relativer Fingerzeig auf das, was Lucien Favre vorhatte. Die größte Stärke, die Guerrero ja eigentlich hat, ist, dass er auf der einen Seite sehr ballsicher ist und auf der anderen Seite sehr vielseitig ist. Er kann eben auch diese Position auf der Acht spielen und war damit hervorragend geeignet, eine Halbposition einzunehmen und genau das umzusetzen, was wir letzte Woche angesprochen haben, eben ja zwischen den Ketten da die Halbposition einnehmen, anspielbar zu sein und damit auch Platz für die Außenverteidiger zu geben, dass die eben hinterlaufen können, dass die außen in die gefährlichen Räume stoßen können und dass man dann gleichzeitig auch den Rückraum besetzt und im Grunde dann ja mit 4, 5 Mann in den 16er rücken kann. Und das hat auch teilweise sogar ganz gut funktioniert. Also zumindest aus der Warte kann man sagen, dass die Aufstellung sich aus Favres Perspektive durchaus begründen lässt, auf jeden Fall.
Ja, lässt sich begründen. Und generell muss man sagen, dass auch Paderborn so in das Spiel gegangen ist, wie wir es erwartet haben. Und dass sich genau diese Räume in den Zwischenräumen, zwischen den Ketten, zwischen Abwehr und Mittelfeld so geboten haben, wie wir sie erwartet haben. Hört wenn ich jetzt zurückgreife und ihr es nicht gehört habt, gerne nochmal in unsere Spielvorschau rein. Also man muss ehrlich sagen, dass vieles so gekommen ist, wie wir es erwartet haben und dass es das eigentlich ja noch unbegreiflicher macht, was dann gerade in der ersten Halbzeit passiert ist und was am Ende auf dem Zettel steht, weil man eigentlich auch von Anfang an gemerkt hat, dass Paderborn diese Schwächen hat, die wir angesprochen haben und die wir als ausschlaggebend für eine ziemlich sichere Niederlage des Tabellenletzten auch ausgemacht haben. Man hat von Anfang an gemerkt, dass die Abstände da nicht gut sind, dass viele andere Teams viel besser die Zentrale verdichten, dass viele Teams besser defensiv tief stehen. Das hat Räume für Dortmund geöffnet, die man in der ersten Halbzeit dann aufgrund von, ja, auch wieder mal schwachen Leistungen der Einzelspieler nicht so ausnutzen konnte. Guerrero hast du angesprochen, der hat es noch ganz gut gemacht. Aber Dahut hatte überhaupt keinen guten Tag. Wenn er da die Dynamik nach vorne bringen sollte, ist das eben alleine durch diese Leistung schon verfallen. Sancho in der ersten Halbzeit war sehr nah mal wieder an der Arbeitsverweigerung. Dass Marco Reus sich meilenweit von seiner Topform entfernt befindet, das steht auch fest. Und Alcácer hatte dann eben den undankbaren Stand, dann Abnehmer zu sein für Leute, die es gar nicht kreieren können, dass Abnahmen passieren können. Und das war so das Setup von Dortmund auch in der ersten Halbzeit, das, was dann am Ende gehemmt hat, weil die Räume waren auf jeden Fall da in der Vorwärtsbewegung. Dann hat sich Paco ja auch noch verletzt mal wieder. Also auch, ja, zwischen bitter und man, ob der Typ wirklich für Fußball gemacht ist, schwankt man da mittlerweile bei der Historie, die er alleine jetzt bei Dortmund an den Tag gelegt hat. Und es ist ja nun mal die erste Station seit langer Zeit, wo er regelmäßiger gebracht wird. Er hatte auch eine komplette Sommervorbereitung, um sich körperlich vorzubereiten. Dass es jetzt immer weitergeht, das ist schon wirklich sehr, sehr bitter. Und das ist im Endeffekt so die Ausgangssituation der ersten Halbzeit. Und dann gibt's eigentlich vor allen Dingen eben die Gegentore zu besprechen. Wir haben es gesagt, das Spiel Dortmund hatte natürlich mehr vom Ball, hat sich sogar gut bis in diese Zwischenräume bewegen können, weil es Paderborn auch leicht gemacht hat, aber eben keinen Profit schlagen können. Auf der anderen Seite konnte Paderborn dann von mehreren Faktoren wirklich Profit schlagen. Eins davon war, dass Dortmund immer wieder dann doch auch, als der Ball im Mittelfeld war, relativ hoch vorgerückt ist mit der Viererkette, mit den Innenverteidigern. Etwas, was Favre ja eigentlich gar nicht so gerne mag. Und da muss man dann auch drüber reden, ab davon, wenn der Verein sagt, den Trainer zu entlassen, wäre jetzt Aktionismus. Ein Trainer nicht aus dem Druck komplett zu nehmen, ein Trainer, der so unter Druck ist, da stehen zu lassen, dass der selber zu Aktionismus neigt und seinen Teams immer wieder so verändert, wie es von außen gern gesehen werden will, weil er seinen Job nicht verlieren will. Das ist eben ein hohes Risiko, wenn er da nicht mehr machen kann, wofür er steht und wo er wirklich gut drin ist. Das hast du hier auch gesehen. Auf einmal hat Dortmund höher gestanden. Das haben sie lange nicht gemacht, wahrscheinlich lange auch nicht trainiert unter Favre. Und das ging eben grandios in die Hose gegen Paderborn, die exakt eine Stärke hatten und die in der ersten Halbzeit vor allen Dingen dann brutal ausspielen konnten.
Ja, und diese Stärke ist eben, dass man sehr schnell, sehr geradlinig umschaltet und dann eben mit den schnellen Spielern über außen und im Sturmzentrum, dass man dann eben nach vorne spielt. Wie gesagt, auffällig dabei natürlich Pröger auf der rechten Seite, Holtmann auf der linken Seite, Strelimamba im Sturm, alle extrem schnell, auch die Außenverteidiger, wenn ich da dann sehe, Jamiro Collins auch sehr, sehr fix auf den Beinen, dass die immer wieder die Tiefe gesucht haben und so sind dann eben auch die Tore entstanden. Und das eben auch, weil Dortmund es nicht geschafft hat, vorne genug Druck auf den Ball auszuüben, sodass Paderborn dann im Grunde auch immer den richtigen und guten Ball in die Tiefe spielen konnte. Das darf dann natürlich nicht sein. Man kann auch mit langsamen Innenverteidigern oder Verteidigern generell versuchen, hochzustehen, aber das geht eben dann nur, wenn die Offensivspieler so viel Druck auf den Ball ausüben, dass man mit einem guten Stellungsspiel das dann so verhindern kann, weil der Ball eben nicht gut gezielt wird. Und dann kommen wir ja auch eigentlich schon fast auf das erste Tor zu sprechen, wo man das ganz gut sieht. Dortmund hatte selbst eine Ecke, spielt die kurz aus, flankt, soweit eigentlich alles in Ordnung. Der Torwart Zingerle faustet ihn, glaube ich, sogar zur Seite weg, also auch alles gut noch. Aber dann übt Reus schon keinen Druck auf den Ball aus, ist da viel zu verhalten in seinem Anlaufen. Und dann, ja gut, spielt, ich glaube, Collins sogar den Ball weiter auf Pröger auf der rechten Bahn, der den im 1 gegen 1 im Grunde mit Schulz und ja gut, Schulz verhält sich wie ein Anfänger, schafft es nicht, das Foul zu ziehen. Pröger bleibt auch gut oben, muss man ihn auch mal loben an der Stelle, bringt den Ball gut ins Zentrum, da ist Strelimamba komplett frei, muss nur noch einschieben, Bürki ohne Chance. Ja, Guerrero wäre theoretisch, glaube ich, sogar noch der Mann gewesen für Mamba, aber ist nicht mitgekommen, was man ihm vielleicht auch nicht vorwerfen kann. Da war zu viel Unsortiertheit vorher. Da hätte man vielleicht auch weniger naiv verteidigen müssen, sondern versuchen auch, denn zumindest da irgendwie vernünftig zu stellen, ist auch nicht gelungen. Und das darf dann natürlich in der Form nicht passieren, gerade wenn man sich der Stärken des Gegners eigentlich bewusst sein sollte.
Genau, und im Endeffekt sind auch die beiden anderen Tore eben so gefallen, dass man den Stärken da sehr bewusst in die Hände gespielt hat, um das vielleicht mal auch ein bisschen provokativ zu formulieren. Ich habe es eben schon angesprochen, Favre hat da dann wieder was geändert, auch im Anlaufverhalten, im Aufbau der Verteidigungsidee. Und da hat man tatsächlich das in dieser Halbzeit irgendwie dann geschafft gegen Paderborn so das Worst of both worlds irgendwie zu zeigen, nämlich die Passivität, die man sich halt wirklich dann eher nur leisten kann, wenn man perfekt steht, so wie es Favre ja in seiner normalen Idee im tiefen 4-4-2 sieht, die war dabei und dazu das hohe und riskante Stellungsspiel einer Pressing-Mannschaft, aber eben ohne das Pressing. Also genau auch die Kehrseite, die man bei Pressing-Systemen anspricht. Wir haben es geschafft, da beides irgendwie, was negativ ist, aus beiden Ideen gemixt auf den Platz zu bringen. Und so sind dann natürlich auch Tore 2 und 3 ja eigentlich identisch gefallen. Es ist ein Ballverlust von Dahoud, der leichtfertig und viele Bälle verloren hat, auch in diesen Situationen. Und dann auch nicht ordentlich ins Gegenpressing geht, zu passiv agiert, den jeweiligen Passgeber gar nicht unter Druck setzen kann. Dann wird der Ball über die linke Seite in den Lauf eines Spielers gespielt. Einmal Holtmann, einmal Mamba, der schneller ist als Weigl, ins 1 gegen 1 Laufduell gehen kann, wo Weigl zweimal versagt. Und beide Spieler zeigen sich dann auch noch ja fast überraschend kaltschnäuzig. Und so steht es dann 3-0. Und das vor allen Dingen eben aufgrund einer absolut indisponierten Abwehrleistung, die nicht in der Abwehr beginnt, nicht bei einem Julian Weigl, der gebracht wurde, weil er gut am Ball ist und nicht, weil er ein Sprinter ist. Das hat sich natürlich als schlimme Fehlbesetzung dann in genau dieser Spielidee rausgestellt. Aber wenn, also in diesen Einzelsituationen, ist Julian Weigl natürlich auch verloren im Posten, wenn wenn ein Sprinter an mir vorbeiläuft, dann kann ich machen, was ich will. Und selber einen Sprint gehen, den kriege ich nicht. Und das gehört dann eben zu meinen körperlichen Attributen, die ich mitbringe und um die man eigentlich auch wissen muss. Es geht viel eher darum, dass diese Verteidigungsschwäche ganz vorne begonnen hat. Und zwar dann einmal bei einem Marco Reus, du hast es angesprochen, der eben schon das zulässt, dass da überhaupt Schulz im Laufduell ist. Dann natürlich auch Schulz, der da wirklich amateurhaft verteidigt hat. Dann in den nächsten beiden Szenen, die zu Toren geführt haben, Dahoud, der auch nicht ordentlich nachsetzt, nicht den Druck gibt. Muss ja auch mal sagen, dass die individuelle Klasse bei Paderborn nicht so hoch ist, dass die bei hohem Druck von Dahoud in dieser Situation vielleicht beide Pässe so passgenau geschlagen hätten, dass eben der Spieler den so ins Laufduell mitnehmen kann, ohne irgendwie Geschwindigkeitsverlust. Da muss man eben einfach durch ein bisschen Druck schon dafür sorgen, dass da ein bisschen Ungenauigkeit ist, dass Weigl da die Möglichkeit hat, den Körper zwischenzubringen, weil er eben nicht perfekt im Lauf des Gegners landet. Das sind alles so Probleme, die im Endeffekt zu den Toren geführt haben. Dazu war man vorne viel zu uneffektiv, auf jeden Fall, auch zu ungenau. Das hat dazu geführt, dass man die Überlegenheit in der gegnerischen Hälfte überhaupt nicht ausspielen konnte und am Ende zu einem 3-0. Aber der ganz große Knackpunkt war, dass jeder da völlig indisponiert war, was die eigene Abwehrleistung angeht.
Ja, und das Kuriose ist, wenn man davon ausgehen würde, dass Favre mit seinem typischen Abwehrverhalten gespielt hätte, hätte es Paderborn wahrscheinlich selbst sehr, sehr schwer gehabt offensiv, weil immer wenn Paderborn auf eine formierte Defensive trifft, wie zum Beispiel gegen Augsburg, wo man das ganz gut beobachten könnte, haben sie sehr große Probleme. Sie können sich zwar gelegentlich was daraus spielen, haben aber eigentlich keine wirklichen Lösungen, wenn sie keine Räume vorfinden. Ihre Spieler sind in erster Linie durch ihr Tempo gefährlich und nicht so sehr durch ihre Fähigkeiten auf schmalem Raum zu kombinieren, auch wenn das gelegentlich in Situationen mal so aussehen soll. Aber ich glaube, damit wäre Dortmund deutlich besser gefahren, auch wenn man dann selbst wiederum Räume vorgefunden hätte zum Umschalten. Paderborn in der defensiven Umschaltbewegung nicht wirklich gut, schafft es vor allem auch immer wieder oder schafft es nicht, die Räume zu schließen. Gerade ein Spieler wie Paco Alcácer, der ein ausgezeichneter Konterspieler ist, der sich auch immer sehr clever positioniert, hätte da die Innenverteidiger sehr gut blocken können. Also da wären Möglichkeiten gewesen und ich glaube, das ist das Ärgerliche, dass man den Preis bezahlt dafür, dass man dieses Mal nicht auf die Idee, die man über so viele Wochen doch praktiziert hat, zurückgegriffen hat und das ist irgendwo sicherlich sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man aber auch an der Stelle mal klar sagen, dass dieses 3-0 zur Pause sicherlich auch irgendwo damit zu begründen ist, dass Paderborn erstaunlich effizient war, was man so im Vorfeld der Partie nicht unbedingt erwarten konnte. Sie haben im Grunde all ihre Chancen gemacht und gerade zum Beispiel, wenn ich an das Ding von Holtmann denke, das ist absolut nicht trivial, das war schon nicht so einfach, den aus dem Winkel zu machen. Auch Mamba beim zweiten, es war relativ knapp, da war Birki sogar, glaube ich, noch dran. Also auch da hätte es in eine andere Richtung gehen können. Und von daher ist das sicherlich auch ein Faktor, warum es so war. Und das Spiel hätte da an der Stelle, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber auch in eine ganz andere Richtung laufen können. Dortmund hätte selbst treffen können, Paderborn hätte dann eben auch vielleicht was liegen lassen können. Und dann gehst du eben in Führung und spielst das Ding ganz anders. Und das sind eben diese kleinen Margins, die dann eben den Unterschied machen. Und das darf man bei der ganzen Betrachtung nicht außer Acht lassen.
Nee, aber das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt an diesem Spiel und der es eigentlich auch so dramatisch macht, weil er einfach gezeigt hat, dass wir an einem Punkt sind, wo einfach zu viel Unruhe herrscht, zu viel Durcheinander herrscht, wo die Spieler nach dem Spiel sagen, wir wissen nicht, wie wir pressen sollen, wo der Trainer so unter Druck ist. Das ist ja auch einfach der Punkt, wenn du es als Vorstand eh nicht schaffst und auch eigentlich nicht zu 100% der Überzeugung bist, dass du mit dem Trainer auf jeden Fall für immer weitermachst. Und dann kannst du ihn eben nicht mehr aus dem Feuer nehmen. Und er kriegt diesen Druck, er kriegt dieses Feuer, wird nicht ausreichend geschützt, wird aber im Job belassen und steht jetzt da und muss irgendwie gucken, wo er bleibt, muss krampfhaft versuchen zu überzeugen mit Änderungen, weil er seinen Job nicht verlieren will, was ja menschlich verständlich ist. Und die Spieler selber sind dann auch von diesen Spielideen komplett mittlerweile irgendwie entfernt, kriegen überhaupt nichts mehr hin auf dem Platz. Weil auch die Leichtigkeit ist einfach komplett verloren natürlich in so einer Situation. Und das ist eigentlich das wirklich Dramatische, was unter diesem Spiel steht. Nicht das 3-3, der eine Punkt nur, nicht die zweite Halbzeit und eigentlich auch nicht die erste und die Fehler, die da gemacht wurden, sondern der Grund, der mitschwingt, wenn man dieses Spiel in Gänze betrachtet. Das ist das, was wirklich, wirklich Grund zur Sorge bereitet. Da werden wir gleich weiter drauf eingehen. Wir werden auch noch mal über die zweite Halbzeit reden, vor allen Dingen Chrissy, weil ich irgendwie verweigere, das gut zu finden, was da gemacht wurde, obwohl es ganz gut war. Also werde ich mich da mit unqualifizierten Zwischenrufen vor allen Dingen aufhalten. Aber auch das ist ja vielleicht ein Grund, dran zu bleiben, denn nach einer kurzen Pause, wie gesagt, gibt es dann erstmal die zweite Halbzeit und die angeteaste Gesamtbewertung des Spiels von uns. Also bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
So, ho, ho, wir sind wieder da. Es ist bald der erste Advent, deswegen können wir mal weihnachtlich einsteigen. Wir haben über die erste Halbzeit Paderborn geredet. Ihr seid immer noch bei BVB übrigens. Christoph Eibers ist noch da, Julius Eid ist noch da, Julius Eid bin ich. Jetzt haben wir eigentlich alle Fakten, die wir brauchen, um in die zweite Halbzeit einzusteigen. Und das machen wir auch direkt. Die lief schönerweise für Dortmund besser. Man konnte ja am Ende auch noch das 3:0 in ein 3:3 drehen. Man muss aber auch sagen, dass man kurz nach der Pause tatsächlich dem finalen Nackenschlag nur knapp entgangen ist. Strelimamba Mamba hätte da gut und gerne sein drittes Tor des Abends erzielen können und dann wäre das Ding auch für jeden Fall gegessen gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. So ist man da nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, hat aber auch nochmal wirklich wieder vor Augen geführt bekommen, wie komplett schlecht diese Mannschaft verteidigt. Wieder meine ich nicht nur die Abwehr, sondern das Anlaufverhalten von Gegnern, wie sie, wenn sie einen Angriff aufbauen, das Verhalten im Stellungsspiel, wenn Spieler des Gegners geschickt werden. Das hat man alles wieder gesehen in dieser Situation, dass da so viel im Argen liegt, dass man einfach nicht sattelfest genug ist, auch nicht gegen einen Aufsteiger, der mit 4 Punkten vor diesem Spiel auf dem letzten Tabellenplatz stand. Und das ist natürlich dramatisch. Aber dann hat man sich zumindest dazu hinreißen lassen, die immer schon ersichtlichen offensiven Räume, die man hatte, mal im Stile einer Mannschaft, die eine gewisse Qualität besitzt, an Spielern auch auszuspielen. Natürlich hat dazu beigetragen, dass Hakimi im Spiel war, der kam für Schulz wieder, ja sowieso mit einem sehr unglücklichen Auftritt, ein Transfer, der noch einen sehr schweren Stand hat nach seiner Verpflichtung im Sommer. Hazard kam für Dahoud und Brandt für Alcacer ja schon, weil der verletzt runter musste in der ersten Halbzeit. Also früh alle Wechsel ausgeschöpft, offensiv gewechselt, sinnvoll gewechselt. Hazard hätte ich auch gerne sogar in der Startelf gesehen an diesem Tag. Brandt, ein Spieler, der diese Räume einfach super bedienen kann, die Paderborn wirklich durchgehend gegeben hat. Also auch das nochmal so als Hinweis, wenn man sich das Spiel wirklich nochmal anguckt und darauf achtet, wie das Spiel aufgeteilt ist, wie die Raumaufteilung ist, dann ist es nicht, dass wir irgendwas versuchen, schön zu reden oder so. Es ist ja auch eher ein Schlechtreden von Paderborn als ein Gutreden von Dortmund, denn die haben es ja gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht genutzt, sondern in der zweiten auch am Ende nur in dramatischer Weise noch zu irgendwas Zählbarem verwandeln können. Aber dass Paderborn defensiv schlecht stand, und zwar so stand, dass es einer Mannschaft wie Dortmund entgegenkommt, das war eigentlich auch in der ersten Halbzeit schon ersichtlich. In der zweiten hat man es endlich mal genutzt. In Teilen hat dann das 3:1 durch Jadon Sancho erzielen können und dann tatsächlich wieder eine Phase gehabt, wo es echt so ein bisschen eingebrochen ist und wo jetzt nicht viel Aktion nach vorne kam und das Ding eher schon Richtung Niederlage dümpelte, bis es dann eben nochmal eine schöne Schlussphase zumindest gab.
Ja, also ich würde auch nochmal, wenn ich mit der zweiten Hälfte anfange, auch bei den Wechseln einhaken, und das hast du eben schon angesprochen, wer reingekommen ist, und die Auswirkungen waren eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, Guerrero ist dann eben für Schulz nach links hinten gerutscht, was ich sowieso erwartet hätte, dass er da anfängt, einfach aufgrund seiner spielerischen Qualitäten, dass er von da das Spiel ankurbeln kann, dass er deutlich sicherer am Ball ist als Schulz und dass er auch deutlich cleverer den Weg auch mal in die Mitte sucht, um da eben diese Halbräume auch selbst anzulaufen. Sancho ist auf die linke Seite gegangen, Hakimi auf rechts, damit hatte man wirklich auch viel Tempo und 1-gegen-1-Qualität auf den Außenbahnen. Brandt ist eher auf eine Art offensive Sechserrolle leicht schräg vor Witzel gegangen. War auch eben eine gute Besetzung. Ich habe die negative Rezeption nach dem Spiel, was ihn betrifft, auch nicht so ganz verstanden. Ich finde, er hat seine Rolle da eigentlich ganz gut gemacht, zumindest vor dem Hintergrund, was man von ihm erwarten kann. Hat diese Halbräume auch gut angespielt, hat auch immer wieder es geschafft, sich aufzudrehen, auf die Abwehr zuzulaufen und eben da seine Qualitäten eingebracht. Und Azar ist dann ja letztendlich in die Sturmspitze gegangen und auch das macht irgendwo Sinn, weil er eben einer ist, der mit geradlinigen Läufen auch immer wieder in gefährliche Räume kommt. Und ich glaube, das hat auch in Teilen gefehlt. Also ich glaube, da hat Favre sehr intelligent zumindest reagiert und das hat sich auch auf jeden Fall ausgezahlt. Aber abgesehen von dem Tor, was auch sehr, sehr schön war, weil die Balleroberung eigentlich von Reus sehr gut war, Brandt hat gut umgeschaltet, Hakimi hat gut umgeschaltet und dann auch letztendlich ein sehr guter Abschluss von Sancho, also alles gut, aber danach, und das ist eben genau der Punkt, sah es denn ja lange Zeit nicht so aus, als könnte Dortmund da jetzt noch groß was bewegen, einfach weil ihnen komplett die Schärfe abgegangen ist, immer wieder im Passspiel viel zu ungenau gewesen und so auch sehr viel hergeschenkt. Und auch wenn man gemerkt hat, dass Paderborn zu dem Zeitpunkt selbst in Ballbesitz unkonzentrierter geworden ist, dass sie nicht mehr in der Lage waren, so gut umzuschalten, auch weil sie körperlich extrem am Limit gespielt haben. Was man ihnen sicherlich als Kompliment auslegen muss, was aber auch natürlich irgendwo dann sich gerecht hat am Ende. Das war dann alles in allem ziemlich enttäuschend und es hat dann ja wirklich relativ lange gedauert, bis das Tempo wieder forciert werden konnte, dass man selbst wieder gefährlich geworden ist und das lässt ja eigentlich nicht den Schluss zu, dass es jetzt eine überragende zweite Halbzeit war vom BVB, die man dann letztendlich mit 3:0 gewonnen hat, sondern dass man eigentlich viel mehr gesehen hat, dass in dieser Partie so viel drin war, dass der Gegner so viel angeboten hat und dass man es trotzdem nicht genutzt hat. Und so, finde ich, ist das 3:3 am Ende ein relativ schwacher Trost in einem Spiel, wo man komplett unter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben ist. Und das ist so ein bisschen dann die Bottomline unter diesem Spiel.
Ja. Du kannst ja nochmal rund machen. 2:3 von Witzel, 84. 3:3 von Reus, 94. Dann hatte man eben zumindest den Punkt, aber im Endeffekt fällt das Ganze auch für mich tatsächlich stark darunter, dass man in der zweiten Halbzeit in Teilen, insgesamt wahrscheinlich nur in 20 Minuten, zumindest ansatzweise die Jobanforderung erfüllt hat. Ne? Und ja. So muss man das abhaken. Das ist das Spiel gewesen. Nach dem Spiel hat Marco Reus gesagt, keine Ahnung, was wir im ersten Durchgang fabriziert haben. Das haben wir ja ein bisschen ausgeführt, was sie da fabriziert haben. Man hat sich richtig geschämt für die Zuschauer. Also ich gehe davon aus, er meint, er hat sich geschämt vor den Zuschauern, nicht für die Zuschauer. So dürfen wir nie wieder auftreten. Das war richtig bitter, das war absolute Scheiße. Ja, klar hat er da recht, aber verläuft sich ein bisschen, wenn man es auch öfter schon gehört hat. Und im Endeffekt, muss ich auch ehrlich sagen, gebe ich für diese Post-Match-Interviews von Spielern, die da irgendwie auf Adrenalin trotzdem versuchen, politisch korrekt alles abzuhandeln, nicht so viel. Es ist schön zu wissen, dass sie selber wissen, wenn sich da jetzt jemand mit völliger Verstrahlung hingestellt hätte, gesagt hätte, eigentlich waren wir 90 Minuten sehr gut, dann hätte man sich vielleicht doch nochmal Sorgen gemacht. Ansonsten ist es das, was stimmt, was man hören will, aber wo Taten folgen müssen. Und dann hat er eben über den Trainer gesprochen und gesagt, der Trainer stellt uns jedes Mal super ein, wir sind dafür verantwortlich für unsere Leistung. Das zeigen wir momentan überhaupt nicht, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen zusammen verteidigen, das passiert überhaupt nicht. Darüber müssen wir reden, nicht über den Trainer. Zorc hat gesagt, wir gehen mit ihm nach Barcelona, als Aussage zu Favre, aber eben auch, es ist erschreckend, in welcher Verfassung wir uns präsentiert haben. Also so wirklich gestärkt hat man den Trainer auch nicht. Und wozu das führen kann, das habe ich ja schon in unserem ersten Take auch mal angesprochen, nämlich zur Verunsicherung. Und ich finde einfach, dass dieses Spiel gegen Paderborn mit diesem Ergebnis ist einfach das riesige Ausrufezeichen, was uns sagt, ja, gerade ist hier richtig, richtig viel im Arsch. So, und wenn man da nicht aufpasst, dann wird es auch so weitergehen. Und ich bin wirklich ein bisschen am Verzagen, da jetzt großartige Lösungsmöglichkeiten zu geben, weil das natürlich nicht nur vom Trainer abhängt, aber ich bin mittlerweile nicht bereit, die Charade mitzuspielen, dass der noch eine großartige Zukunft bei uns hätte, weil man es einfach nicht mehr ändern kann. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und so wie es gerade ist, darf es auf keinen Fall bei einem Verein wie Dortmund sein.
Nee, bin ich absolut bei dir. Man sieht ja auch in vielen Teilen mittlerweile, dass Favre sich selbst ein bisschen verliert, dass er ein sehr großes Opfer dieser Unruhe ist und dass er von seinen Prinzipien abrückt, was ja eigentlich sehr, sehr untypisch für ihn ist, was aber auch zeigt, dass er sich an seinen Job klammert, dass er gerne bleiben würde, aber dass er auch weiß, wie eng es mittlerweile für ihn ist und dass er auch weiß, dass er die Zuschauer für sich gewinnen muss, dass er merkt, ja, die Forderungen sind andere als das, was er eigentlich als seine Spielidee verkaufen möchte. Und das ist schon mal sehr, sehr gefährlich, wenn man sich darauf einlässt. Und das zeigt natürlich auch, dass das Umfeld beim BVB einen großen Einfluss darauf hat, dass das sportlich nicht läuft. Das ist, ja, also das ist jetzt nicht in erster Linie als Fankritik zu verstehen. Es ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass sich Fans einen anderen Fußball wünschen, dass sie sich einen aufregenden Fußball wünschen. Aber das ist im direkten Umfeld des Vereins, im Verein selbst, von den Führungspersönlichkeiten, dass es da nicht geschafft, Ruhe reinzubringen, ist natürlich ein großes Problem. Dazu muss man sicherlich auch sagen, ist Favre in meiner Sicht nach wie vor nicht der Hauptverantwortliche. Er arbeitet mit diesem Kader, der nicht optimal zu ihm passt, der nicht gut zusammengestellt ist. Das hat ja auch Herr Watzke jetzt nochmal bei der Mitgliederversammlung zugegeben, dass dieser Kader keine Identität hat, dass man über Jahre keine Spielphilosophie hatte, die einheitlich war, die über den Trainer hinausging. Und dafür bezahlt Favre jetzt. Und man muss natürlich sagen, und da bin ich bei dir, dass Favre selbst aus dieser Rotation wahrscheinlich nicht mehr rauskommen wird. Kurzfristig oder auch mittelfristig wird es einen Trainerwechsel geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber das Problem ist, dass viele, und zumindest ist das mein Eindruck, was ich bei Twitter und Co. mitbekommen habe, dass sie den Trainerwechsel als maßgebliche Veränderung sehen. Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Ein Trainerwechsel mag eventuell kurzfristig einen Aufschwung mit sich bringen, dass die Spieler vielleicht durch neue Impulse zu neuem Selbstvertrauen finden, dass sie mit einer anderen Spielidee vielleicht erstmal eine gewisse Euphorie entfachen können. Aber ich glaube, dass die wirklichen Probleme damit nicht gelöst werden können. Weil die wirklichen Probleme können erst angegangen werden, wenn die Mannschaft besser und einheitlich zusammengestellt ist und zusammengestellt ist so, dass sie auf eine Spielphilosophie, die größer ist als ein Trainer, ausgelegt ist. Und das ist einfach derzeit nicht der Fall. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass auf ganzer Linie das Ausmaß der Probleme so angenommen wurde. Ich weiß nicht, ob Zorc und Favre und vielleicht auch Kehl, ich weiß nicht, wie sehr Sammer involviert ist, dass die dabei sind, eine solche Philosophie zu entwickeln, dass man Spieler danach aussucht, dass man Trainer danach aussucht und nicht im Prinzip einen Trainer aussucht und danach alles andere anpasst, weil das wird nicht funktionieren, das ist nicht nachhaltiges Wirtschaften im Sinn eines nachhaltigen Vereins. Und da würde ich mir eine gewisse Veränderung wünschen. Und was man auch in der Hinsicht einfach mal sagen muss, ist, dass man vielleicht auch davon abrücken muss, von dieser Philosophie, dass man hauptsächlich talentierte Spieler anwirbt, um sie weiterzuentwickeln, um sie zu verkaufen. Das ist zwar wirtschaftlich lukrativ, führt aber dazu, dass auch sehr viele opportunistische Transfers getätigt werden, die im Grunde nur auf schnellen Profit zielen, die aber nicht dafür sorgt, dass die Mannschaft sich nachhaltig entwickelt. Und da sehe ich schon einen gewissen Konflikt in den Anforderungen, die da von Management und von Trainern einfließen. Und ich verliere gerade so ein bisschen meine Linie, aber das zeigt auch vielleicht, dass es sehr, sehr vielschichtig ist und dass es nicht so leicht ist, diese Probleme mal eben zu lösen. Und deshalb halten diese Probleme eben auch seit dem Abgang von Klopp im Grunde.
Ja, das ist, kann ich dir eigentlich in allem vollumfänglich recht geben. Ich habe es jetzt ein paar Mal an verschiedenen Stellen gelesen, dass der Verein wohl nicht den 20. Umbruch benötigt, sondern mal wirklich einen Neustart. Und das ist ja eigentlich das, was wir oder was du da gerade auch so ein bisschen ausgeführt hast, wo man eben neu starten muss, dass man sich einfach auf einen soliden Boden an Vorstellungen, an Philosophie auf dem Feld und neben dem Feld, auf dem Transfermarkt, da muss man sich raufstellen und von da aus dann sich entwickeln. Und alle Umbrüche nur auf Spieler- oder Trainerebene, die werden immer weiter ins Leere laufen, solange wir nicht auf einem soliden Grund stehen, wird man wanken, um bei diesem Bild zu bleiben. Und Das ist die ganz, ganz große Aufgabe von Borussia Dortmund. So ein Neustart muss nicht unbedingt an Personal gebunden sein. Das geht auch, wenn Watzke, Zorc, etc. wandlungsfähig sind, mit denen natürlich, aber es muss kommen. Es muss passieren, denn es kursieren immer wieder Artikel oder Aufzählungen, denen man tatsächlich recht geben muss. Stand jetzt sollte in diesem Sommer der Umbruch beendet sein. Und mit den auslaufenden Verträgen der Spieler, mit dem Leihspieler Hakimi, der zurückkehrt, mit einem Stürmer, der fehlt, ist man schon wieder bei bis zu 7 Spielern, die verpflichtet werden müssen. Nach einem Umbruch. Das ist natürlich absurd und kann nicht der Weg sein, den man verfolgen will, um nachhaltig eben Erfolg zu haben. Und da wird es jetzt darauf ankommen, dass wir uns, nachdem wir in der Mitte der 2000er einen sehr großen Umbruch, eine sehr schlimme Phase hatten und uns auf ein neues Fundament gestellt haben, dass dieses Fundament jetzt in einer ähnlich entscheidenden Zeit neu gelegt werden muss, wenn man diesen Verein auch langfristig da halten will, wo ihn jeder Fan und jeder Verantwortliche eigentlich auch sieht und wo er meiner Meinung nach auch hingehört, dann befinden wir uns jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Und da werden viele Entscheidungen, die in naher Zukunft getroffen werden, entscheidend sein. Ja. Und das wäre mein Schlusswort zu diesem Teil.
Ja, ich habe dazu auch gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich würde es gerne nochmal an der Stelle zusammenfassen, dass dieses Paderborn-Spiel letztendlich eher ein großes Symptom ist für das, was schiefläuft, dass man es als einzelnes Event vielleicht nicht überbewerten darf, dass man eventuell auch das sportlich schwer einschätzen kann, zumindest im Hinblick auf die Trainerfrage, weil trotzdem einiges richtig gemacht wurde. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft bewusst gegen den Trainer spielt, aber dass diese Verunsicherung, der Mangel an einem gemeinsamen Weg, der im ganzen Verein offenbar vorherrscht, dazu führt, dass man letztendlich auch auf dem Platz nicht die Leistung bringt. Und dass wir die Probleme einfach allgemeiner verorten, dass wir dieses Spiel auch einfach in eine Reihe von anderen Spielen einordnen, die das einfach zeigen. Deshalb glaube ich, bietet sich das an, das jetzt auch abzuschließen, weil jetzt auch vor der Brust wichtige Aufgaben sind. Selbst wir sprechen gleich noch über Barcelona. Am Wochenende steht das Spiel gegen Hertha BSC an und da sind noch viele aufregende Sachen, aber gewisse Probleme werden einfach bleiben und es lohnt sich auch nicht, die dann immer wieder und wieder irgendwie versuchen, taktisch zu begründen, weil die Struktur einfach das Problem ist.
Ja, vollumfängliche Zustimmung auch von mir. Du hast es angesprochen, wir reden gleich noch über Barca. Das große Champions-League-Spiel steht morgen an. Wir nehmen heute Dienstag auf. Vielleicht bringen wir die Folge erst morgen früh, das könnte auch sein. Also heute Abend das große Spiel, auf das ihr euch hoffentlich trotz allem ein kleines bisschen freut. Es ist im Camp Nou, es ist ein Spiel, wo wir Dortmund-Gegenspieler wie den noch relativ in Deutschland relativ unbekannten, aber das herausragende Talent Lionel Messi sehen können. Also es ist ein Spiel, wo man sich drauf hoffentlich irgendwie noch freuen kann und was wichtig ist auch auf jeden Fall und deswegen werden wir gleich noch drüber reden, vorausblicken, dass ihr hier natürlich nicht nur die Analyse von Paderborn habt, sondern auch die Spielvorschau. Und das Spiel wird dann besprochen im Laufe dieser Woche, wenn wir auf Hertha vorausblicken. Also es ist, wie gesagt, hier bei BVB für euch eigentlich der Rundum-Service in Podcast-Form, wenn ihr Bock auf BVB-Podcast habt. Und das sollte doch eigentlich Grund genug sein, um jetzt nochmal kurz dran zu bleiben, damit wir die Spielvorschau gleich auch noch zusammen machen können.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de. Der Füchsle-Talk, die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Ja, die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo Freunde, es ist BVB, dritter Take. Julius Eid ist noch da, Christoph Albers ist noch da, ihr seid auch noch da, wenn ihr das hier hört. Das ist wieder eine super Anmoderation. Und jetzt geht's direkt los mit unserer Spielvorschau auf das Champions-League-Spiel heute Abend. Nämlich gegen Barcelona im Camp Nou wird Dortmund antreten, 21 Uhr. und kann einen ganz, ganz großen Schritt Richtung K.O.-Runde der Champions League machen, Christoph.
Ja, dafür wäre allerdings ein Sieg im Camp Nou vonnöten und das ist, wie wir alle wissen, keine allzu leichte Aufgabe. Nichtsdestotrotz würde ich das sagen, ist ein ganz, ganz großes Highlight der Saison. Im Camp Nou, sehr, sehr cooles Stadion, sehr lange nicht mehr da gespielt und für mich persönlich, da ich ja für beide Vereine große Sympathien hege, ein ganz besonderes Spiel. Und ich war kürzlich erst da und das Stadion ist wunderschön und ich bin sehr traurig, dass ich nicht vor Ort sein kann, aber freue mich trotzdem ganz doll auf dieses Spiel, weil es, glaube ich, ganz cool wird. Und es ist ein Spiel, was auch sehr viel beinhaltet, auch weil es bei Barcelona nicht komplett rund läuft, auch weil da viel Unzufriedenheit herrscht, auch weil der Trainer dort schwer in der Kritik ist. Und eben weil beide Vereine derzeit auf 1 und 2 sind in der Champions-League-Gruppe und für beide sozusagen der ganz, ganz große Schritt möglich ist. Und ich finde, die Ausgangslage ist super spannend.
Das ist sie auf jeden Fall. Da müssen wir gleich mal kurz was rausschneiden, denn ich hatte vergessen, mein Mikrofon wieder anzustellen. Habe schon ein bisschen Stille dann wohl hier im Podcast gehabt, aber das schneiden wir alles. Ihr merkt da gar nichts von. Wenn ich es jetzt nicht so doof erwähnt hätte, jetzt wisst ihr es trotzdem. Aber naja, wir sind transparent. Nee, es ist ein Spiel, da hast du gesagt, wo viel möglich ist für beide, wo zwei Vereine aufeinandertreffen, die in der Liga noch nicht wirklich glänzen konnten, die ihre internen Probleme haben. Obwohl man da auch ganz ehrlich sagen muss, dass Barca natürlich trotzdem Tabellenerster ist, dass Barca trotzdem über einen Lionel Messi verfügt und dass diese Unzufriedenheit mit dem Trainer dann auch hauptsächlich aufgrund der Auswärtsspiele zustande kommt. Heimstark ist Barca immer noch in diesem Jahr, wie sie es immer waren. Und deswegen kann man leider auch nicht so wirklich viel aus dem Hinspiel mitnehmen, was wir gesehen haben, denn da war Dortmund ja deutlich die bessere Mannschaft.
Ja, aber jetzt muss man ehrlich auch sagen, das Spiel wird jetzt ein ganz anderes sein. Barcelona tritt zu Hause ganz anders auf, erfahrungsgemäß. Lionel Messi ist wieder in guter Form, er ist wieder da. Und das war ja auch im Hinspiel ein großer Faktor, dass er eben gefehlt hat und ohne, beziehungsweise dass er da gerade auch aus einer Verletzung zurückkam. Und ohne Lionel Messi ist der FC Barcelona, und so klar muss man es auch sagen, nur noch die Hälfte wert. Barcelona jetzt am Wochenende gegen Leganés gespielt, gegen die Tabellenletzten dort, also eine ganz ähnliche Situation. Aber man muss sagen, auch da gegen den Tabellenletzten haben sie nicht zwingend geglänzt. Sie lagen sogar früh 1-0 zurück, haben nur über Standards den Weg zurück in die Partie gefunden und erst spät gewonnen. Und das, obwohl Trainer Valverde eine große Änderung im Prinzip vorgenommen hat, auch aufgrund der Personalsorgen, die vorliegen, aber auch einigermaßen freiwillig, um diesen Auswärtsfluch zu brechen. Er hat umgestellt auf ein 4-2-3-1-System, wobei Messi auf der 10 spielt, Suarez und auf den Flügeln Griezmann und Dembélé, also mit vier sehr offensiven Spielern. Und auch das hatte nicht seine Wirkung. Also auch hier haben wir also einen Trainer, der ein bisschen von seinen Prinzipien abweicht, der Anpassung vornimmt, aber dessen Veränderungen am Ende nicht die ganz großen Früchte tragen, wobei bei Barcelona die Situation natürlich eine andere ist, weil sie in der Liga eben auf 1 stehen, weil sie in der Champions League auf 1 stehen und weil sie zumindest ergebnismäßig auf Kurs sind. Aber wenn wir diese Entwicklung auch nochmal betrachten, dann muss man sagen, eine Konstante ist trotzdem vorhanden, und zwar die enorme Heimstärke. Du hast es eben auch schon angesprochen. In der Liga haben sie zu Hause im Grunde, nein, haben sie nicht nur im Grunde, sondern haben alles gewonnen, alle 6 Spiele, 25-7 Tore und dabei auch zum Beispiel Teams wie Valencia, wie Sevilla dabei weggeknallt. Und das heißt auch, dass da sehr, sehr schwer nur was zu holen ist. Slavia Prag hat zwar 0-0 geholt, auch sicherlich mit einigem Glück und einer guten Leistung, aber das ist eher darauf zurückzuführen, dass Barcelona das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat. Das wird jetzt gegen Dortmund, glaube ich, nicht passieren, davon ist auszugehen. Und wie gesagt, im Zweifel ist halt Lionel Messi gerade im Camp Nou einfach immer da, wenn es eng wird. Und das ist sicherlich eine nicht so erfreuliche Nachricht. Was sicherlich irgendwo erfreulicher ist, ist, dass Barcelona durchaus Personalprobleme hat. Wie gesagt, Piqué fehlt, gelb gesperrt, Jordi Alba ist verletzt, Nelson Semedo ist verletzt. Und damit stehen eigentlich schon relativ viele Wechsel in der Viererkette bevor. Also im Tor ist sicherlich mit Ter Stegen zu rechnen, davor ist dann aber Sergio Roberto wieder auf der rechten Seite, die Saison auch viel im Mittelfeld gespielt. In der Innenverteidigung Umtiti und wahrscheinlich Lenglet. Lenglet hatte zuletzt etwas mit muskulären Problemen zu kämpfen, ist also auch nicht bei 100%, dürfte aber rechtzeitig fit werden und dann eben in der Innenverteidigung anfangen. Was sicherlich nicht optimal ist, dass Barca da dann zwei Linksfüße in der Innenverteidigung hätte. Das ist natürlich für den Spielaufbau nicht optimal und eine Sache, die man sicherlich irgendwo anspielen kann. Falls Lenglet ausfallen sollte, ist es denkbar, dass Jean-Claire Todibaud, ein junger Franzose, in die Innenverteidigung rückt, aber davon gehe ich Stand jetzt nicht aus. Links hinten wird Junior Firpo anfangen für Jordi Alba, was sicherlich die größte Schwächung ist personell, weil Jordi Alba einfach elementar wichtig ist fürs Offensivspiel. Er harmoniert unfassbar gut mit Messi zusammen, ist eine stete Gefahr und ich glaube, sein Ausfall wird schon schwer wiegen, auch wenn Firpo sicherlich kein schlechter Ersatz sein wird. Im Mittelfeld rechne ich fest mit Busquets und mit De Jong. Vielleicht Arthur dabei, wenn er wieder völlig zur Verfügung steht. Andernfalls könnte auch sicherlich Arturo Vidal als Kämpfer eine Alternative sein. Hat jetzt am Wochenende getroffen und ist sehr unangenehm zu spielen. Denkbar, dass Valverde da auf die Option Mentalität setzt, was natürlich irgendwo gegen Borussia Dortmund bezeichnend und sinnvoll wäre. In der Offensive rechne ich schwer mit Messi, Suarez und Griezmann. Dembélé hat, denke ich, eher Außenseiterchancen und da muss man ganz klar sagen, dass Antoine Griezmann bei Barcelona da auf jeden Fall das Sorgenkind ist. Hat auch zuletzt mit einigen Aussagen für Wirbel gesorgt, fühlt sich noch nicht wirklich wohl, ist noch nicht angekommen und von daher ist Antoine Griezmann wahrscheinlich die geringste Gefahr, aber Lionel Messi ist natürlich der Mann, um den sich alles dreht und auf ihn wird man sehr, sehr doll aufpassen müssen und man kann nur hoffen, dass es nicht Nico Schulz ist, der gegen ihn verteidigen muss.
Ja, also natürlich Lionel Messi, da braucht man gar nicht drüber reden, dass die individuelle Qualität alleine schon ausreichend ist, um zu sagen, da kann man nicht wirklich davon sprechen, dass Dortmund irgendeinen Vorteil in diesem Spiel hätte. Was ich ja interessant finde, ist ja zusätzlich noch der Fakt, dass wenn Dembélé doch auflaufen würde, dann hätten sie ja sogar zwei Messis auf dem Feld.
Hat ein bisschen gedauert, aber es ist sehr lustig.
Ja, danke. Der ist
für ihn gut, dass er nicht nach Dortmund gekommen ist.
Das hätte er noch ausräumen müssen. Das ist halt, danke, dass du gelacht hast. Ich habe extra auch diese Pause gelassen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast.
Ja, die Pause habe ich auch gebraucht, damit er bei mir ankommt.
Ja, ein guter Entertainer lässt auch mal diese Pause dann so stehen und erwartet auch was von seinem Publikum. Aber schön, dass der geklappt hat. Generell möchte ich gar nicht mehr so viel zu Barca hinzufügen, weil du da auf jeden Fall auch noch mehr und einfach viel regelmäßiger involviert bist, als ich es bin. Natürlich jetzt auch in der Vorbereitung nochmal mehr drauf geguckt und Barca sieht man immer mal wieder, aber ich glaube, du hast da jetzt relativ viel erzählt, was ich nicht wirklich ergänzen kann, weil meine Expertise dann da doch hinter deiner zurückbleibt. Wir können dann auch nochmal Richtung Dortmund schauen, was uns da erwarten könnte. Du hast es angesprochen, Nico Schulz gegen Lionel Messi ist natürlich ein Risiko. In seiner jetzigen Verfassung. Andererseits muss man auch sagen, dass sich die Option da auf der linken Abwehrseite jetzt nicht zwischen Nico Schulz und einem sehr abwehrstarken Spieler irgendwie dividieren. Also es gibt die Möglichkeit, da Schulz hinzustellen, es gibt die Möglichkeit, da Guerrero hinzustellen. Und auch ein Guerrero hat seine Stärken jetzt nicht unbedingt in der Defensivarbeit, obwohl er das zumindest in der Nationalmannschaft von Portugal gezeigt hat, dass er da auch in einem unangenehmen, bissigen System bestehen kann. Deswegen wäre Guerrero auf jeden Fall der Favorit für diese Position. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man das so vorziehen sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass Weigel wieder in der Innenverteidigung auflaufen wird. Das wird man nicht bringen nach Paderborn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wird man höchstwahrscheinlich wieder auf Akanji setzen, ne?
Ja, der Kicker hat lustigerweise mit Zagadou gerechnet. Fand ich sehr erstaunlich. Oder also zumindest war es mein letzter Stand, was ich gesehen hatte bei denen, dass Zagadou links und dann Hummels nach rechts. Also ein sicherer Beleg dafür, dass es nicht passieren wird. Und das würde mich auch sehr wundern. Also ich glaube nicht, dass Lucien Favre bereit ist, Hummels von seiner linken Innenverteidigerposition wegzunehmen. Da ist er einfach etabliert, das ist seine Position und die spielt er seit Jahren so. Also ich glaube nicht, dass diese Veränderung stattfinden wird. Zudem, finde ich, hat auch Favre zuletzt nicht unbedingt gezeigt, dass er Zagadou auch nur ansatzweise vertraut und dann wäre das schon ein krasses Risiko, ihn in so ein Spiel reinzuschmeißen und das wäre auch sehr undankbar für den armen Jungen, der sich dann ja im Grunde nur selbst in die Scheiße reiten kann. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Und ich glaube auch nicht, dass eine Umstellung auf ein 4-1-4-1 stattfinden wird, wie es der Kicker mutmaßt.
Nee, kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Bei dieser Mutmaßung geht es tatsächlich ja darum, dass Mats Hummels zum Beispiel auch gesagt hat, im 4-1-4-1 fällt es uns leichter zu pressen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich gehe davon aus, dass er sich da die Möglichkeiten offen halten wird, das so zu spielen. Wir werden wahrscheinlich die Rückkehr von Weigl auf die Doppel-6 neben eben Witzel sehen in diesem Spiel. Davor dann Hazard, wenn Guerrero links eben gebraucht wird. Sancho wird spielen, weil er eben Unterschiedsspieler ist, auch wenn er nicht in Form ist. In der Mitte Marco Reus, der ist nun mal gesetzt. Und vorne dann? Tja.
Die Frage ist Götze, Brandt oder bringt der Hazard nach vorne und dann vielleicht Guerrero auf außen und Schulz auf links? Also auch viele Optionen. Ich würde tatsächlich von Götze ausgehen. Götze gefällt mir in seiner Defensivarbeit von den genannten Kandidaten eigentlich auch am besten. Ich finde, er verhält sich im Pressing zumeist sehr gut. Zudem ist er natürlich auch ein Spieler, der man Ball festmachen kann, was sehr sinnvoll sein kann, wenn man gegen so einen Gegner spielt. Er macht das natürlich nicht über die physische Komponente, dass er eben das abschirmt, sondern dass er einfach sehr, sehr geschickt ist, den Ball zu verstecken. Und ich glaube, dass er da eine sehr clevere Variante wäre. Dazu ist man natürlich schwerer greifbar. Wenn man zum Beispiel ein Wechselspiel zwischen Götze und Reus hat, da könnte man natürlich einer unsortierten bzw. neu sortierten Barcelona-Abwehr deutlich eher wehtun. Und das wäre eine Variante, die ich ganz gut finde.
Ich denke, von der ist auch auszugehen. Brandt ist einfach auch dann eben ein Spieler, der durch seine Einwechslung eben sehr viel verändern kann. Und das ist eine Möglichkeit, die man einfach sehr gerne hat. Im Gegensatz dazu, wenn du ihn am Anfang in Sturm stellst und es wieder alles nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht. Und diese Möglichkeit mit einem Wechsel dann eben Weigl raus, Brandt rein auf das 4-1-4-1 dann auch umzustellen, da nochmal agieren zu können. Ich glaube, derer will man sich nicht berauben. Und deswegen ist das auch die für mich wahrscheinlichste Ausgangssituation, mit der man in das Spiel gehen wird. Gerade, du hast es angesprochen, 4-3-3 von Barcelona. Da dann eben auch nicht ein 4-1-4-1, sondern ein 4-2-3-1 entgegenzustellen, ist in dem Sinne nicht unbedingt eine Fehleinschätzung. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, dass das eins der wenigen Spiele ist, wo man, naja gut, mittlerweile sind es mehr, wenn man sich anguckt, wie man spielt, aber rein namentlich, wo man eben jetzt auch mal wirklich als Underdog noch ins Spiel geht.
Ja, würde ich auch so sehen. Was ich an sich interessant finden würde, wäre eine Option mit einer Dreier- bzw. Fünferkette. Dass man sozusagen, da fände ich Schulz Hakimi oder Guerrero Hakimi auf den Außen ganz spannend. Und dann eben vielleicht Zagadou links, Hummels im Zentrum, rechts Akanji oder vielleicht Weigl. Dass man im Grunde der Dreierreihe von Barcelona mehr begegnet und dass man noch eine zusätzliche Option schafft, dass ein Innenverteidiger sich mit rauslösen kann, um mit Messi mitzugehen. Und das wäre für mich sinnvoll, weil Messi es eben immer wieder schafft, sich in Halbräumen zu stehlen, dass er schwer zu decken ist, weil es immer wieder zu diesen Situationen kommt, dass die Viererkette Messi übergeben muss an die Mittelfeldspieler und dass das nicht reibungslos funktioniert, weil die Mittelfeldspieler logischerweise auch noch offensiv sich an die anderen Barca-Spieler orientieren müssen. Und das wäre eventuell sinnvoll, dass man da immer wieder die Möglichkeit schafft, dass jemand mitgehen kann, nah an ihm dran ist. Weil ohne Messi ist es sehr, sehr schwer, was zu kreieren. Und Barcelona wird es nicht auffangen können, wenn sie ihn nicht so einbinden können ins Spiel. Von daher wäre das vielleicht eine Idee, wie man sowas lösen könnte.
Das ist ja auf jeden Fall auch ein Punkt, der zutrifft auf Barca in diesem Jahr, dass man da nicht mehr ein Team hat, was nicht zu kontrollieren ist, sondern ein Spieler, der nicht zu kontrollieren ist. Auch Luis Suarez, obwohl du eben Griezmann herausgehoben hast, finde ich in dieser Saison teilweise wirklich indisponiert auf seiner Position, auch weit weg von seinem Top-Level, da muss man ja auch mal ehrlich sein. Und diese riesigen Mengen an Unterschiedsspielern bringt Barca da gar nicht so ein. Ich finde tatsächlich, dass man kann jetzt als taktisches Mittel sagen, nimmt Messi aus dem Spiel, dann hat Barca nicht viel und das ist ein Fakt. Aber es ist natürlich auf Dauer nur an einem überragenden Tag möglich, Lionel Messi teilweise aus dem Spiel zu nehmen. Da ist der Knackpunkt. Auf jeden Fall wird das auch einer der großen Knackpunkte sein. Wenn du Messi über weite Teile kontrollieren kannst, dann kannst du Barca in diesem Jahr wehtun. Wenn du das nicht kannst, dann wird das ein ganz bitterer Nachmittag. Und in der Verfassung, in der Dortmund sich gerade befindet, muss man sagen, tendiere ich hier stark Richtung bitter.
Ja, tatsächlich. Ich finde, eine andere Frage wäre noch, wie sie mit Frankie de Jong fertig werden. Ist noch nicht völlig angekommen in Barcelona, wird aber immer besser. Und Frenkie de Jong ist natürlich in so einem Spiel, wo ein Gegner wie Dortmund sich zum Beispiel auch ein bisschen tiefer postieren könnte, ein sehr interessanter Spieler, weil er es immer wieder schafft, Linien zu durchbrechen, indem er mit Dribblings durchkommt, indem er sich aus kleinen oder aus engen Situationen immer wieder gut lösen kann. Und ich glaube, deswegen Frenkie de Jong ist noch so ein anderer Spieler, den ich da eventuell herausheben würde, weil er es eben leisten kann. Und Suarez vielleicht noch als kleiner Nachtrag, war zumindest am Wochenende auf jeden Fall der stärkste Spieler von Barcelona, beziehungsweise der gefährlichste Spieler auf jeden Fall. Ich glaube, Suarez ist zumindest ein Typ, der in solchen Spielen im entscheidenden Moment da sein könnte und einfach, weil er diese unangenehme Mentalität hat, sehr, sehr schwer zu spielen sein wird. Nichtsdestotrotz, Messi ist und bleibt der bestimmende Faktor und ich tendiere tatsächlich auch dazu, zu sagen, dass es für Dortmund ein sehr unangenehmer Abend werden könnte im Camp Nou. Ich bin aus Dortmunder Perspektive nicht besonders optimistisch.
Ja, also im Endeffekt bleibt einem natürlich noch die Hoffnung, dass jetzt nach der Mitgliederversammlung, nach diesem Paderborn-Spiel irgendwie doch irgendwas in den Köpfen passiert ist und dass da jetzt aus irgendeinem Grund, Fußball ist nie 100% vorhersehbar, dass da jetzt irgendwas passiert, mit dem nicht zu rechnen ist, aber wenn man realistisch raufguckt, wir haben es jetzt dargelegt, wo es dran liegen wird, wie die Systeme aussehen werden, was man tun kann, um das zu vermeiden und was eben höchstwahrscheinlich dann doch passieren wird, muss man sagen, das ist ein sehr, sehr schweres Spiel für Dortmund, eine sehr, sehr schwere Aufgabe, die da auf uns zukommt und das eben in einer Situation, die generell schon sehr stark ist. Abschließend können wir damit eigentlich auch die Vorschau und damit diesen Podcast ja, wir haben über Paderborn gesprochen in zwei Takes. Wir haben ein flammendes Appell für solide, einen soliden Grund, auf dem man nicht mehr wankt, gehalten. Super Witz von mir gehört, ne?
Super Witz, also wirklich.
Ein super Witz. Und
aufpassen von der Belay ist auch immer besonders lustig irgendwie.
Ja,
ich weiß auch nicht warum.
Naja, es gibt ja so Leute, da tut's halt eigentlich keinem weh, also keiner ärgert sich drüber so richtig, weil alle wissen, ja, hat er schon verdient. Das sind natürlich die besten Opfer für sowas dann auch. Gut, wir machen es jetzt trotzdem so wie Dembélés Vermieter und schließen die Tür hinter uns ab und sagen tschüss, wir hören uns dann nach dem Spiel wieder. Schön, dass ihr dabei wart, einen wunderschönen Mittwoch und ein hoffentlich trotzdem erträgliches Champions-League-Spiel heute Abend. Macht's gut, tschüss.
BVB. Euer BVB-Podcast. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.